Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Willkommen zur zweiten Totenschau im Hörgang, dem Podcast von Springer Medizin. Hörgang trifft es heute messerscharf, denn wir befassen uns mit dem Komponisten Ludwig van Beethoven. Dazu sind wir ins Beethoven-Museum des Wien-Museums in Heiligenstadt gepilgert. Wir, das sind der Pathologe Professor Dr. Roland Sedivi, hallo.
Ja, grüß Gott.
Und meine Wenigkeit Martin Burger. Herr Professor Sedivi, Sie werfen in Ihrem Buch, das ja der Anlass für unsere kleine Podcast-Reihe ist, einen Blick in die Obduktionsberichte prominenter Patienten. Dabei schauen Sie auch Ihren Kollegen von anno dazumal gewissermaßen über die Schulter. Bei Beethoven ist es ja vor allem das Ohr, was interessiert. Was konnten Sie da in Erfahrung bringen?
Naja, Beethoven, natürlich das Ohr war eines der wichtigsten Dinge, weil er hatte bereits, wir sind ja genau in diesem Haus, wo dieses sogenannte Heiligenstädter Testament verfasst wurde, 1802. Denn hier hat er festgehalten, dass er an zunehmender Taubheit leidet. Und er wollte der Nachwelt in diesem Brief, das ist eigentlich ein Brief, kein richtiges Testament, an seine beiden Brüder mitteilen, was ihn so bewegt und warum er so problematisches Mensch geworden ist, dass er eigentlich kein Misanthrop ist, sondern eigentlich ein gequälter Mensch, der unter zunehmender Taubheit leidet. Und das ist das Faszinierende, aber gleichzeitig hat er auch in diesem Brief verfasst und geschrieben, er möge doch, wenn sein Arzt noch lebt, wenn er verstirbt, doch angeschaut werden, seine Krankheiten, das soll seiner Krankengeschichte beigegeben werden. Also das Heiligenstädter Testament hat uns praktisch die Legitimation gegeben, beziehungsweise meinen Kollegen, dass er obduziert werden soll und man Nachschau halten soll. Und das war die Grundlage, er wollte halt haben, dass man die Ursache seiner Taubheit, seiner zunehmenden, die er dann 1818 praktisch vollständig war, auf den Grund geht.
Und nur ein Detail am Rande, diese Obduktion ist nicht nach modernen Maßstäben erfolgt, sondern unter besonderen Umständen, ne, wenn man es heute rückblickend betrachtet.
Ja, das kann man sagen, nicht? Weil heute ist ja vorgeschrieben, dass man in einem Spital, in eine Prosektur kommt und dort obduziert wird. Zur damaligen Zeit, es war ja auch eine Privatobduktion, Beethoven ist ja zu Hause verstorben. War nicht üblich, dass man dann in eine Prosektur gestellt wird, sondern die Obduzenten sind vor Ort gekommen und haben eigentlich dort obduziert. Und wir haben das letzte Mal über die Kaiserin Elisabeth gesprochen, die ist in ihrem Bett obduziert worden und verrückterweise der große Beethoven, das große Genie, ist es auf einer Türe, obduziert, also obduziert dann auf einer Türe, die auf zwei Sesseln aufgelegt wurde.
Das war aber kein Ausdruck einer Geringschätzung, sondern weil ich glaube, ja, Beethoven wurde ja schon zu seiner Lebzeiten verehrt.
Ah ja, und wie? Mhm.
Sondern einfach die übliche.
Ja, man hat einfach das genommen, was möglich war. Und ein Bett ist natürlich normalerweise viel zu weich. Kann man vielleicht damit auch erklären, bei der Kaiserin Elisabeth hat man eine Teilobduktion durchgeführt, wo man nur den Thorax halb eröffnet hat. Und Beethoven wurde ja zur Gänze obduziert. Und das ist also in einem Bett schon sehr, sehr schwierig.
Und ist bei dieser Obduktion Ihrer Erkenntnis nach auch die Ursache für die Taubheit herausgekommen?
Nein, gar nicht. Man hat natürlich vieles festgestellt. Der Bericht ist sehr, sehr gut verfasst. Wir können ihn heute nachlesen. Es gibt ihn in Latein, in einer deutschen Abschrift auch. Und man kann sehr gut nachvollziehen, was die Kollegen gesehen haben. Und die eigentliche Ursache, so richtig dingfest, hat man es nicht bekommen. Und das Spannende ist ja nicht einmal jetzt fast mehr als 200 Jahre später. Wir haben ja jetzt vor kurzem eine tolle Publikation in die Hände bekommen, einer deutsch-amerikanisch-britischen Arbeitsgruppe, die ja die Gene von Beethoven sich ansehen haben können. Und da konnte man wohl die Ursache vielleicht für seine Lebererkrankung feststellen, aber nicht die eine genetische Veranlagung, die seine Taubheit ausgelöst hat.
Mhm. Lebererkrankung ist auch ein Stichwort. Man sagt Beethoven ja nach, dass er ein Alkoholproblem hatte. Jetzt muss man einschränkend sagen, dass zu seiner Zeit sauberes Trinkwasser nicht selbstverständlich war. Ein höherer Weinkonsum zum Beispiel war ja gewissermaßen auch bei Heiden weiß man, dass er einen Teil seines Gehalts als Weindeputat bekommen hat. Also war quasi nachvollziehbar. Gibt die Leberautopsie jetzt im Rückblick dazu etwas her?
Naja, die Leber war zirrhotisch. Und das war ja genau der Auslöser, weil man sich heute noch immer wieder vorstellt, jemand, der Leberzirrhose hat, das muss ein Alkoholiker sein. Dem ist aber gar nicht so. Also wir wissen ja als Medizin, es gibt eine große Palette an Differentialdiagnosen. Aber man hat es auch Beethoven angehängt, so wie man auch gerade als Menschen aus dieser Zeit auch gleich als Syphilis angehängt hat. Das war so klassisch. Der muss das gehabt haben, weil wenn er neurologische Auffälligkeit gehabt hat, dann muss er Syphilis gehabt haben. Was natürlich nicht stimmen muss. Also da war man eher sehr fahrlässig in der Interpretation. Und was man wusste, die Leberzirrhose hat er. Was man nicht wusste, ist der Auslöser dafür. Und der Alkohol ist natürlich eine Ursache und natürlich hat man zu der damaligen Zeit mehr getrunken. Dennoch, und das ist auch das Spannende an dieser Studie, die herausgekommen ist, man hat in seinen Haaren Hepatitis B-Virusbestandteile finden können. Und das würde natürlich jetzt sehr gut erklären, eine Mischknotenform einer Zirrhose. Und er hatte immer wieder Episoden von Gelbsucht gehabt. Man hat immer wieder überlegt, was kann es denn sein, was vielleicht eine andere Lebererkrankung. Aber jetzt wissen wir, es war Hepatitis B. Und die führt natürlich auch über kurz oder lang, also eigentlich mehr lang, 10, 15 Jahre zu einer Leberzirrhose. Und damit haben wir die Ursache. Es ist zusätzlich noch bei dieser Studie gezeigt worden, dass eine genetische Veranlagung hatte für Lebererkrankungen. Das heißt, auch wenn er weniger Alkohol getrunken hat, er war empfindlicher. Das heißt, die Leber reagierte auf diesen Alkoholkonsum empfindlicher. Und Sie haben vollkommen recht, das war zu der damaligen Zeit üblich. Man hat einen Brunnen gehabt, man muss das Wasser geholt haben. Oftmals sind dann die Cholera-Ausbrüche von dort ausgegangen. Also man hat eigentlich Bier und Wein getrunken. Der Alkoholgehalt war ja damals auch nicht so hoch. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass sie die permanent Hochprozentiges gegönnt haben. Und damit muss man das ein bisschen relativiert sehen.
Weiß man, ob ihm die Ärzte eigentlich helfen konnten seinerzeit?
Naja, man hat ihm schon helfen können. Er ist also mehrfach punktiert worden. Er hatte, und das war ja das Schreckliche, er war ja auf Reisen, ist zurückgefahren und hat sich erkältet. Er hat also eine massive Lungenentzündung aufgerissen. Sein Arzt hat das also behandelt, man hat gleich seinen Hausarzt gefunden, man musste den Warbruch, der ihn dann zuletzt behandelt hat, aufstöbern. Der hat sich am Anfang sogar gewehrt, wollte ihm nicht ganz gleich den Beethoven als Arzt zur Verfügung stellen, hat sich aber dann überreden lassen. Und der hat ihn schon gut behandelt, mit den Mitteln der Zeit der damaligen. Er hat nämlich zu dieser Lungenentzündung plötzlich eine Bauchwassersucht, wir nennen das fachlich Aszitis, also Bauchwasser entwickelt, weil, ich vermute mal, durch diese zunehmende Leberentzündung auch sich die Lebersituation verschlechtert hat. Und damit ist es zu einer Leberdekompensation gekommen. Es hat sich eben dadurch eben sehr, sehr viel Wasser in der Bauchhöhle angesammelt und das hat er viermal punktiert.
Akut dazu gekommen ist eine Lungenentzündung, oder?
Ja, genau, die war am Anfang nicht und das hat meiner Meinung nach die Lebersituation verschlechtert. Und letztlich am Schluss ist die Kombination aus beiden todbringend gewesen.
Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, Sie schreiben das auch einleitend zu Ihrem Beethoven-Kapitel, wenn der Beethoven jetzt nicht der berühmte Komponist wäre, sondern ein Bauer im Waldviertel, was der Name ja, die Bedeutung des Namens ja sogar nahelegen würde, würden wir uns gar nicht unterhalten darüber. Was macht den besonderen Reiz aus für Sie, also sozusagen in diesen Obduktionsberichten berühmter Persönlichkeiten zu recherchieren?
Ja, weil ja immer wieder Widersprüche auftreten. Man liest natürlich gerne und ich liebe ja Beethoven, seine Musik über alles. Oder ich habe mich auch mit der Kaiserin Elisabeth auseinandergesetzt. Man hört natürlich und liest und besucht die Museen und dann kommen auch so viele Widersprüche. Und gerade wenn man Mediziner ist und dann noch dazu Pathologe, dann fallen einem ja gerade, wenn es dann um Obduktionen geht oder um Krankheiten geht, dann denkt man sich, wenn man etwas liest, ja, ist das. Ne? Also das hätte es lieber ein Mediziner gefragt. Es werden ja im Ansicht mal wirklich hanebüchene Interpretationen geliefert. Und das hat mich eigentlich dazu bewegt, zu sagen, ich möchte mir als Fachmann darauf stürzen und mir das für mich einmal selber erklären. Und der nächste Schritt war dann in den Vorträgen und schlussendlich auch in einem Buch zu präsentieren, was ich als Fachmann dazu sage.
Gibt es eigentlich einen Patienten, einen historisch bekannten Patienten, den Sie, den Bericht hätte ich gern noch in die Finger bekommen? Ne?
Oh, da gibt es eine Menge. Also jetzt, vor allem die Philosophen interessieren mich sehr. Mhm. Also es gibt immer wieder, ich stoße immer verschiedenste Persönlichkeiten und denke, ah, da würde ich noch gerne also den Bericht lesen oder eben noch nachrecherchieren. Also ich habe eigentlich also mehrere Schachteln zu Hause, wo ich einfach von unterschiedlichen Persönlichkeiten sammle. Und je nachdem, wo ich halt fündig werde, das ist ja oft nicht so einfach, die Dinge in die Finger zu bekommen.
Beethoven war ja noch keine Minute tot, da hat man schon begonnen, sozusagen Devotionalien zu sammeln, sogar die Barthaare, glaube ich, oder ja, zumindest seine Haare, das Rasiermesser, sein Hemd wurde zerteilt und. Ein Popstar gehört sich auch nie ganz selbst, oder? Das war ja wahrscheinlich diesen Status.
Ja, den hatte er schon zu Lebzeiten. Ja. Er hat ja, und das ist ja das Spannende, man hat ja 8 Haarlocken von ihm untersucht, wovon sich nur 5 als verwertbar herausgestellt haben und wenige, insgesamt 4, nur wirklich authentisch waren. Ne? Und da waren 2 von denen, die authentisch waren, waren 2 dabei, die er selbst zu Lebzeiten hergegeben hat, weil er schon so populär war und seine guten Freunde gesagt, hallo Beethoven, die braucht von dir so unbedingt eine Locke. Und der hat die selber verschickt. Das war zum Beispiel die Stumpflocke, gehört dazu.
Sie haben sich ausführlich mit den verschiedenen Masken, die von Beethoven angefertigt wurden, beschäftigt. Es gibt Lebendmasken, es gibt Totenmasken von ihm und es gibt einen Streit darüber, welche wann angefertigt wurde.
Naja, also eine Lebendmaske gibt es von ihm, die man angefertigt hat, damit man den großen Meister später porträtieren kann, dass man von dieser Maske Abzüge herstellen kann, damit man seinen Kopf authentisch reproduzieren kann, wenn man Büsten herstellt. Ja, und anlässlich seines Todes, es war in der damaligen Zeit durchaus üblich, dass man Personen, die man verehrt hat, auch eine Totenmaske hergestellt hat. Und wir sehen jetzt, wir stehen vor seiner Totenmaske, vor einer Replik. Wir sehen, wie seine Wangenknochen eingefallen sind, wie seine Augen auch eingefallen sind, einen dunklen Schatten bilden. Das ist durchaus authentisch. Also so kann man sich das durchaus vorstellen, dass das eine korrekte Darstellung ist. Der Streit, der entstanden ist, war der, ob man ihn diese Totenmaske vor oder nach der Obduktion abgenommen hat. Und es hat man dann sehr relativ einfach klären können, weil man hat einen Bonner Gerichtsmediziner beauftragt, dass sich das genau angesehen hat. Und wenn man also zum Stirnbereich dieser Maske geht, dann müsste man natürlich eine Öffnung, eine Rinne sehen. Denn wenn man einen Schädel aufsägt und dann wieder zusammensetzt, dann bleibt diese Rinne von der Säge über, wo man den Knochen durchtrennt hat. Und das kann man bei ihm nicht sehen. Wenn wir hier im Seitenbereich achten, merken wir, dass es so gar nicht modelliert ist, sondern nur so abgedeckt ist. Da kann man sich vorstellen, dass da seine Haare mit einem Tuch abgedeckt wurden, weil die Masken stellt man ja so her, dass die Haare noch abgedeckt werden mit einem Tuch und dann wird diese Abgussmasse aufgetragen. Beim Lebenden muss man natürlich aufpassen, dass man nicht erstickt. Da müssen wir also Nasenlöcher, die Mundöffnung irgendwie offen lassen. Beim Toten ist das nicht notwendig. Aber wenn man dann in den Stirnbereich hinauf sieht, hier kann man eindeutig sehen, wir ungefähr 2 Zentimeter unter dem Haaransatz würden wir dann schon also die Schnittebene sehen können. Und das sieht man bei ihm hier nicht. Also der Bonner Gerichtsmediziner hat das vollkommen korrekt attestiert, dass die Totenmaske vor der Obduktion abgenommen wurde, also direkt am Sterbetag.
Was noch auffällt, man würde ja bei einem Menschen, einem Mann, der mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen niederliegt, annehmen, dass er einen gewissen Bartwuchs entwickelt hat. Hier sieht man überhaupt nichts.
Ja, das einerseits, er ist natürlich rasiert worden. Man hat ja, wie Sie schon vorhin erwähnt haben, den nach Erinnerungsstücken gefahndet, gesucht. Und der Barber, der mit war, hat ihn also schon rasiert. Und man würde das aber auch hier auf der Totenmaske jetzt nicht sehen, weil die Bartabdrücke würden sozusagen nachmodelliert werden müssen. Man hat es bei Nietzsche ja auch gemacht. Das ist ja dann eher ein Nachmodellieren, weniger ein richtiger Abguss.
Man sieht ja hier sozusagen einen Menschen ins Gesicht. Ja? Was für Empfindungen, was für Gedanken machen Sie sich jetzt vielleicht ein bisschen unabhängig von dem Fachmann? Was geht Ihnen durch den Kopf?
Naja, eigentlich das, warum es macht zu der damaligen Zeit. Es war ein Memento Mori. Man wollte den Mensch in seiner Stunde seines Todes noch erleben, das letzte Ansehen eines Menschen. Wir wissen ja auch, viele von uns, wenn man Verstorbenen in der Familie haben, wir wollen sie noch einmal ein letztes Mal sehen. Und das erinnert mich an das, dass das auch das ein Wunsch ist, der mich selber natürlich begleitet, dass ich, wie ich meine Großmutter verabschiedet habe, war mein letzter Wunsch, sie noch einmal zu sehen. Nur natürlich macht man heutzutage, ist eine Herstellung einer Totenmaske nicht mehr üblich. Also was ich mir mitgenommen habe in meinem Herzen, ist der letzte Blick auf ihr Gesicht. Und das ist das, was wir hier jetzt mit Beethoven erleben dürfen, dass wir hier ihm auch noch einmal sehen dürfen, wie er war in seiner letzten Stunde.
Wir haben heute wieder viel gelernt von und mit Ihnen, Herr Professor Sedivi. Im ersten Teil haben wir erfahren, Sissis Obduktion fand in einem Bett statt. Genauso ungewöhnlich war die Tür, auf der Beethoven obduziert wurde. Wir sind jetzt schon sehr gespannt auf den dritten Ausflug, den wir unternehmen werden. Da beschäftigen wir uns mit einem echten Wiener Original, mit Angelo Soliman, einem Kammerdiener aus Afrika, gebürtig Zeitgenossen Mozarts. Also ich bin schon sehr gespannt, was wir da erfahren werden.
Ach ja, das ist eine spannende Geschichte. Da freue ich mich auch drauf.
Bis dann.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.